Viele Menschen haben nie etwas davon gehört. Und die Schlussfolgerung lautet dann, dann kann doch die biblische Lehre nicht für alle verbindlich sein. Das ist ein Argument, das auch immer wieder auftaucht. Und dann meint man auf diese Weise, sich entschuldigen zu können. Was Gott mit denjenigen tun wird, die das Evangelium wirklich niemals gehört haben, ist im Letzten Gottes Sache. Das können wir nicht beurteilen. Aber der Jesus hat gesagt, geht hin und verkündigt allen Völkern, Stämmen und Nationen diese Botschaft, weil nur diese Botschaft wirklich retten kann. Es ist die einzige Möglichkeit. Ich habe mir einmal Folgendes überlegt, folgende Logik. Wir wollen einmal ein Stück mitdenken. Stellen wir uns einmal vor, wir hätten einen Stamm irgendwo in Brasilien, im Urwald, im Dschungel dort. Da ist noch nie jemand hingekommen. Sind diese Menschen, die dort sich befinden, gerettet oder sind sie verloren? Das ist die Frage. Stellen wir uns einmal vor, wir gehen jetzt hin und verkündigen diesen Menschen das Evangelium. Wenn sie gerettet wären, der ganze Stamm gerettet wäre, und wir würden ihnen das Evangelium verkündigen, dann wissen wir aus Erfahrung, das Evangelium wird nur von einem Teil der Menschen angenommen. Genau wie in Braunschweig auch. Nicht alle werden das Evangelium annehmen, aber einige. Und so wird es auch in einem solchen Stamm sein. Einige werden das Evangelium annehmen. Das würde ja dann in der Logik bedeuten, dass durch das Evangelium überhaupt erst Menschen verloren gehen, weil ihnen das Evangelium gesagt worden ist. Denn nachdem es verkündigt worden ist, ist die Sache eindeutig und klar. Dann ist das aufgeteilt in solche, die gerettet sind und solche, die verloren sind. Das aber kann doch nicht sein. Das Evangelium ist die Botschaft der Rettung. Darum ist es so, dass wir Menschen von Natur aus alle auf dem verlorenen Weg sind, weil wir ja alle vom Sündenfall herkommen. Wir befinden uns alle von Natur aus auf der breiten Straße. Und darum hat der Jesus gesagt, es ist eine große Dringlichkeit, das Evangelium zu verkündigen. Und vielleicht ist der ein oder andere hier von den jungen Leuten, der sich überlegt und sagt, wenn das wirklich so ist, dass die Menschen ohne Evangelium verloren gehen, dann soll mein Leben dem Herrn Jesus gehören und ich werde hinausgehen und diese Botschaft den Menschen sagen, damit dort Menschen gerettet werden. Weil nur das Evangelium das einzige Heilmittel ist der Errettung. Das gilt aber nicht nur für den Busch in Brasilien, das gilt genauso für Braunschweig. Das gilt für alle, die heute Abend hier in der Halle sind. Uns wird einzig und allein nur das Evangelium retten. Von Natur aus befinden wir uns alle auf dem breiten Weg der Verlorenheit. Darum ist das Evangelium auch so grundlegend für uns und darum setzen wir alles daran, das Evangelium zu verkündigen, damit möglichst viele Menschen das Evangelium hören. Darum haben wir Plakate aufgehängt, darum haben wir Zettel verteilt in den Häusern, damit möglichst viele dieses Evangelium hören und sich auch entscheiden können. Der nächste Einwand, den man immer wieder hört, mit dem Tod ist alles aus. Wir brauchten nur ein Buch der Kulturgeschichte der Welt zu nehmen und würden feststellen, es gibt kein Land auf dieser Erde und keinen Stamm auf dieser Erde, wo man nicht daran glaubt, dass es ein Weiterleben nach dem Tode gibt. Selbst solche Leute, die von Natur aus und von Hause aus sich erklärt haben, sie seien Atheisten, wie zum Beispiel der Kommunist Ho Chi Minh. Als sein Testament eröffnet worden ist, hat man gestaunt, was darin geschrieben stand. Da schreibt er, ich gehe hin, um die Genossen Marx, Lenin und Engels wiederzutreffen. Von der Bibel aus können wir ihm das sogar bestätigen. Er wird sie wiedersehen. Wer nicht an Jesus Christus glaubt, wer in seinem Atheismus bleibt, der wird die anderen wieder treffen. Der wird seine Kollegen wieder treffen. Nur nicht bei Gott. Das müssen wir deutlich herausstellen. Woran liegt das, dass die Leute dieses Wissen haben? Schon im Alten Testament, im Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 11, da heißt es, Gott hat uns Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das heißt, wir wissen das alle, dass es diese Ewigkeit gibt. Wir wissen nur nicht, wohin wir kommen. Darauf suchen wir eine Antwort. Und diese Antwort geben wir vom Evangelium. Wer das Evangelium annimmt, der ist gerettet. Er weiß von Stund an, dass er seine Ewigkeit bei Gott zu bringen wird. In der Herrlichkeit Gottes. Dazu sind wir berufen. Der nächste Einwand, das wäre der sechste, wenn wir richtig mitgezählt haben. Es gibt so viel Leid in der Welt. Folgerung, weil es so viel Leid gibt, kann es doch Gott nicht geben. Wie kann der so ein Leid zulassen? Darauf gibt es eigentlich eine sehr, sehr einfache Erklärung, wie ich mir das immer deutlich mache. Stellen wir uns einmal vor, wir kaufen uns ein neues Auto. Ein neues Auto nach den modernsten Erkenntnissen der Autobranche gebaut. Wir setzen uns jetzt rein, machen eine Probefahrt, das gefällt uns alles sehr gut. Und jetzt wird's, weil es uns Spaß macht, wird's allmählich Abend, es wird dunkel, wir fahren weiter auf der Autobahn und plötzlich kommen wir auf die Idee, wir schalten das Licht ab. Und stellen wir uns vor, es gibt noch so ein paar Kameraden, die das genauso tun. Was wird geschehen? Es dauert gar nicht lange, es kommt zum Unfall. Die Karambolage ist sicher. Seht, und genau das haben wir Menschen getan. Im Sündenfall haben wir uns von Gott entfernt. Die Bibel sagt, Gott ist Licht. Wir brauchen dieses Licht für unser Leben. Wer dieses Licht ausschaltet, der fährt im Dunkeln und er fährt sein Leben zu Schrott. Ganz automatisch. Das heißt, die Folge wird sein, dass wir uns im Leid befinden. Die ganze Welt befindet sich im Leid, weil sie sich weltweit, die meisten Menschen, von Gott abgekehrt haben und es ohne Gott versuchen, ihr Leben zu meistern. Und es wird nicht gelingen. Wir dürfen doch die Schuld nicht dem Hersteller geben. Der Autohersteller hat doch vorgesorgt, hat doch ein gutes Auto gebaut mit allen möglichen Warnblinkanlagen und Leuchten, sogar noch für den Fall, wenn es nebelig wäre, dann noch Speziallampen eingebaut. Es ist doch alles vorgesehen. Es liegt doch an uns, wenn wir das Licht ausschalten. Und genau das tun wir seit dem Sündenfall. Wir haben das Licht Gottes ausgeschaltet und wundern uns, was uns in der Finsternis alles passiert. Das ist die letzte und letztlich einfachste Erklärung auch dafür, warum es so viel Leid in dieser Welt gibt. Damit ist letztlich nicht erklärt, das individuelle Leid eines Einzelnen. Auch jemand, das sage ich ganz deutlich, der fest an Jesus Christus glaubt, auch bei ihm kann es geschehen, dass er in Leid hineinkommt. Dieses Leid ist dann nicht Strafe für die Sünde, sondern es ist Leid in dieser Welt, Leid, von dem wir alle auch mitgefangen sind in dieser Welt. Aber die Bibel sagt, es kommt eine Zeit, da werden wir nur noch lächeln über dieses Leid, was wir einmal ertragen haben in dieser Welt, weil die Herrlichkeit Gottes einmal alles aufwiegen wird. Ja, Gott sagt sogar, er wird abwischen jede Träne von unseren Augen. Solche, die wir mit dicken Tränen geweint haben und solche, die wir innerlich nur geweint haben, weil wir es vielleicht gar nicht zum Ausdruck bringen konnten, weil die Tränen sich gestaut haben. Aber Gott weiß das alles. Er kennt jeden von uns ganz genau. Wir befinden uns in einer Welt, die das Licht Gottes ausgeschaltet hat. Und Gott ruft jeden Einzelnen, dass er umkehrt und in das Licht Gottes kommt. Das ist unsere Berufung. Der siebte Einwand, wir sind nur ein unbedeutendes Staubkorn in diesem Universum. Naja, zu dem Thema haben sich sehr viele Leute irgendwie ausgedrückt. Monod meinte, der Nobelpreisträger, wir seien nur Zigeuner am Rande des Universums, völlig unbedeutend, unbeachtet. Und Nietzsche, der große Gegner Gottes, sagte, wir seien nur kosmische Eckensteher. Und so hat jeder so sein Statement abgegeben, wie wir das heute sagen, und sagt, wie immer wieder hebt er hervor, wie unbedeutend wir sind. Aber wir brauchten nur im Psalm 8 zu lesen, wo uns gesagt wird, Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das ist die Sicht Gottes. Wenn wir uns hier auf der Erde befinden, im Vergleich zu diesem riesigen Universum wirklich nur ein kleiner Punkt, eine kleine Stelle, geometrisch gesehen in diesem Universum. Aber Gott hat doch ein Riesenuniversum geschaffen, damit wir daran erkennen, die Größe Gottes. An einem der Abende haben wir ja darüber gesprochen, wie wir die Größe Gottes gerade an der Schöpfung ermessen können, an diesen riesigen, gigantischen Entfernungen, an diesen gewaltigen Sternen, die wir uns überhaupt nicht von der Größe noch vorstellen können. Das schafft Gott in einem Nu, indem er sagt, es werde und es ward. Was muss das für ein Gott sein? Wir bekommen ja ein völlig anderes Gottesbild, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Und wenn uns die wahre Bedeutung der Sterne gesagt wird, dass wir an der Schöpfung erkennen können, welch ein Schöpfer das ist. Und wenn wir tiefer hineinlesen, das haben wir ja auch getan an einem der Abende, dann wird uns gesagt, dass diese Schöpfung Gott, der Vater, gemacht hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und zu ihm ist alles geschaffen. Er ist der eigentliche Schöpfer. Er ist der, der das ausgeführt hat. Was ist das für ein Herr, der eine solche Macht hat, dass er alles schaffen kann und kommt zu uns und geht ans Kreuz? Ich kann diese Liebe nicht beschreiben, wie groß die ist. Dass dieser Schöpfer das tut, um uns abzuholen, damit wir nicht verloren gehen, das ist seine Absicht. Ein weiterer Einwand, den ich oft gehört habe, die Kirchen haben so vieles falsch gemacht. Das kann man nur unterschreiben. Man möge mir ein Blatt Papier geben und einen dicken Kugelschreiber, das unterschreibe ich 10-mal. Das stimmt. Die Kirchen haben vieles falsch gemacht. Sie haben missioniert, mit Gewalt, das ist gewesen in der Vergangenheit. Es sind Menschen, die an den Herrn Jesus geglaubt haben, von der Kirche verbrannt worden. Das hat es alles gegeben. Kanonen sind gesegnet worden. Es sind schreckliche Dinge im Namen der Kirche geschehen. Und wir bedauern, dass das so etwas passiert ist. Aber ich bin zutiefst überzeugt davon, die Menschen, die das getan haben, das waren nicht Menschen, die den Herrn Jesus gekannt haben. Das waren Menschen, die zu irgendeiner Kirche gehörten. Mir sagte vor einiger Zeit ein Ausländer, der nach Europa kam und sagte, hier müssten doch alles Christen sein. Und er versteht nicht, warum die Christen so viele Kriege gemacht haben. Und das war eine echte Frage, das war eine Anfrage. Er hatte geglaubt, hier in Deutschland und in Europa gibt es 100% Christen. Wenn wir mal eine Umfrage machen würden auf dem Kohlmarkt hier in Braunschweig, ich bin davon überzeugt, dass wir nicht mehr als 5%, wenn es hochkommt, zusammenkriegen in dieser Stadt, die wirklich von sich bezeugen können, ich glaube an den Herrn Jesus Christus, ich kenne ihn, ich liebe ihn, ich weiß, dass ich einmal auferstehen werde und ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Ein solches Zeugnis werden nur sehr wenige Menschen abgeben können. Das ist die Wirklichkeit. Zu einer Kirche gehören 90%. Die Bibel sagt, nur diejenigen, die von Neuem geboren sind, die also den Herrn Jesus kennen, die sich wirklich im Leben einmal bekehrt haben, die werden ewiges Leben haben. Und darum sagen wir diese Botschaft immer wieder neu unter verschiedenen Themen, unter verschiedenen Gesichtspunkten, kehre dich doch zu Jesus Christus hin, bekehre dich doch zu ihm, komm doch her zu ihm, lass dir alle deine Schuld vergeben und bekomme eine ganz neue Orientierung in deinem Leben, sodass du einen Herrn hast, mit dem du leben und sterben kannst. Das ist das, was wir brauchen. Das ist die Botschaft, die uns Gott sagt. Und dann kommt das 9. Argument, die Christen sind auch nicht besser. Naja, das ist man natürlich sofort aus dem Schneider raus. Dann sagt man, naja, wenn die nicht besser sind, dann muss ich ja gar nicht erst Christ werden. Und auch hier müssen wir ganz ehrlich sein, es gibt Christen, die uns Mühe machen. Ganz sicher, die gibt es. Ganz bestimmt. Aber die Bibel sagt, diese Leute sind nicht unser Maßstab. Die Bibel sagt, auch diese Leute werden einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. In 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeglicher empfange, wie er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Alle. Alle werden wir dort erscheinen müssen. Diesen Termin werden wir alle wahrnehmen, ohne Ausnahme. Vor diesem Richterstuhl erscheinen wir alle. Die Bibel sagt sogar, das hat ja Jesus gesagt in Matthäus 12, wir werden einmal Rechenschaft geben müssen von einem jeden Wort, was wir gesagt haben. Jedes böse Wort, das wir über irgendjemanden gesprochen haben, darüber werden wir Rechenschaft geben müssen. Der Jesus lässt nichts, aber auch absolut nichts durchgehen. Wenn wir eine einzige Sünde hätten in unserem Leben, die nicht vergeben ist, dann würden wir aufgrund einer Sünde verloren gehen. So tief, so grundlegend hasst der heilige Gott die Sünde. Darum brauchen wir alle die Vergebung der Sünde. Alle, ohne Ausnahme. Wenn wir das Ziel erreichen wollen. Und, das ist die gute Botschaft, es ist für Vergebung für jeden da. Der Preis, den Jesus gezahlt hat, der war so hoch, dass wirklich jeder kommen kann. Niemand, aber auch niemand muss ausgeschlossen sein von der Vergebung. Und dazu laden wir ein. Komm, dass der Jesus dir deine Schuld vergibt, dass du frei wirst und ewiges Leben gewinnst. Ich komme zum 10. Einwand und ich meine, dieser 10. Einwand ist vielleicht der allerehrlichste. Der trifft die Sache wirklich echt. Und diesen Punkt, den würde ich sogar echt gelten lassen. Da würde ich sagen, ja, das stimmt. Und dieser Einwand heißt, ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Das hat man mir schon mehrfach gesagt. Naja, Sie beschäftigen sich mit dem Glauben. Sie beschäftigen sich mit der Bibel. Das ist ja schön, wenn Sie das tun und wenn Sie da das gefunden haben, was Sie brauchen für Ihr Leben. Schön, ich freue mich sogar für Sie, hat mir sogar schon mal jemand gesagt. Aber für mich? Nein, ich nicht. Ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Wissen Sie, ich bin so ein Briefmarkensammler, das kostet viel Zeit. Oder ich habe ein Segelboot und da muss ich jedes Wochenende, bin ich damit unterwegs. Oder ich züchte Bienen oder ich bin Modelleisenbahner. Und so viele Dinge kann man tun. Ich sage nichts dagegen, dass jemand eine Modelleisenbahn hat, dass das nicht falsch verstanden wird. Nur wenn die Modelleisenbahn die Mitte des Lebens wird, dann ist das eine Sache auf der breiten Straße. Ich habe auch nichts gegen Bienen. Ich esse sehr gerne Honig, jeden Morgen sogar einen Löffel, wenn meine Frau gut eingekauft hat. Aber der Honig bringt mich nicht in den Himmel. Und wenn ich nur Bienen züchte in meinem Leben und meine Freizeit nur mit Bienen angefüllt ist, dann habe ich das Entscheidende verpasst. Es ist in diesem Leben völlig egal, ob wir einen Trabi fahren oder einen BMW oder einen Mercedes. Das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass Jesus ganz unser Herr ist. Wir dürfen alle Dinge tun. Nur wenn sie die Mitte unseres Lebens werden, dann haben wir das Entscheidende verpasst. Dann sind wir daneben gegangen. Wenn jemand sagt, ich beschäftige mich mit anderen Dingen grundlegend, die mein Leben ausfüllen und ich habe keine Zeit mehr für den Glauben, keine Zeit für Jesus Christus, dann hat der Betreffende das Entscheidende verpasst. Er ist an seinem Leben echt vorübergegangen. Er hat zwar eine ehrliche Entscheidung getroffen, dass er sagt, ich bleibe auf der breiten Straße. Ich fühle mich auf der breiten Straße wohl. Das mag eine Entscheidung sein. Nur jeder sollte wissen, der eine solche Entscheidung trifft, dass diese Entscheidung Ewigkeitsbedeutung hat. Genauso wie die andere, wenn einer sich für Jesus Christus entscheidet. Beide Entscheidungen haben Ewigkeitsbedeutung. Genau genommen muss ich so sagen, für die breite Straße brauchst du keine Entscheidung. Du brauchst dich nie dafür zu entscheiden. Und zwar deswegen nicht, weil wir von Natur aus alle auf der breiten Straße sind. Die breite Straße, sagt der Jesus, ist der Weg in die Verlorenheit, ist der Weg der Verdammnis. Ich bin davon überzeugt, dass alle, die heute Abend hier sind, das nicht wollen. Genauso nicht, wie Gott das nicht will. Gott will nicht, dass wir auf der breiten Straße bleiben und verloren gehen. Gott will, dass wir eine persönliche Entscheidung treffen für Jesus Christus, dass wir uns für die Ewigkeit Gottes entscheiden, dass wir uns für den Himmel entscheiden. Das ist der Wille Gottes. Und darum möge Gott uns Hilfe schenken, dass wir uns in rechter Weise an diesem letzten Abend entscheiden. Nur in diesem Leben bekommen wir die Entscheidungsmöglichkeit. Nie wieder wird uns eine Entscheidungsmöglichkeit angeboten. Jenseits der Todeslinie gibt es das nicht mehr. Die Bibel sagt, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wir werden nie mehr gefragt, ob wir uns für Jesus entscheiden wollen. Das geschieht nur im Hier, im Heute, in diesem Leben. Diese Entscheidung müssen wir darum in diesem Leben treffen. Wir müssen sie darum auch heute treffen. Ich weiß nicht, wie oft Gott dich rufen wird. Überprüfe dein Leben einmal selbst. Wie oft hat Gott dich gerufen? Das war sicher nicht oft. Gott tut es, so steht es im Buche Hiob, 2 oder 3 Mal. Ungefähr so, wie wenn wir jemanden aufsuchen und den Klingelknopf drücken, so tue ich es auch. Ich klingele einmal, er meldet sich nicht, dann versuche ich es noch einmal. Meldet sich immer noch nicht. Dann drücke ich vielleicht noch ein drittes Mal. Wenn dann die Tür nicht aufgemacht wird, dann muss ich annehmen, der Betreffende will nicht, er will mich nicht reinlassen oder er ist nicht zu Hause. Und so ist es bei Gott auch. Er ruft uns 2 oder 3 Mal. Und dann dürfen wir uns entscheiden. Dann öffnet Gott seinen Himmel, sodass wir Ja sagen können. Und diese Situation haben wir heute vor uns. Gott ruft uns direkt durch Jesus Christus. Er ist der einzige Weg. Es gibt, echt gesprochen, nur einen Punkt, den man dagegen halten kann. Und das ist der eigene Wille, dass ich sage, ich will nicht. Alles andere zählt bei Gott nicht. Alles andere hat Gott uns vom Gedanklichen so erklärt in seinem Wort, dass wir keine Entschuldigung haben. So steht es auch im Römerbrief im Neuen Testament. Wir haben einmal keine Entschuldigung. Es gibt nur das eine, was der Jesus einmal einer Gruppe von Zuhörern gesagt hat. Er hat gesagt, ihr habt nicht gewollt. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn wir sagen, ich will nicht. Ich habe alles gehört. Ich habe auch alles verstanden. Aber ich will nicht. Das ist deine Entscheidung. Tu es nicht so. Lass es dir heute sagen. Gott ruft dich ganz persönlich. Gott meint dich. Er liebt dich und möchte eine Ewigkeit mit dir zusammen sein. Damit du Herrlichkeit hast. Damit du ein Leben hast in der Fülle und in der Genüge. Die Ewigkeit bei Gott, so sagt es die Bibel, wird ein Fest der Freude sein. Ein Fest, das nicht mehr aufhört. Ein Fest in Ewigkeit. Dazu sind wir geladen. Wir können heute ein Kind Gottes werden. Wer diese Gewissheit nicht absolut hat und das nicht von sich sagen kann, dass er ein Kind Gottes ist, und wenn er in dieser Nacht sterben würde und er wäre dann nicht bei Jesus, wer das nicht sagen kann, der ist noch nicht bekehrt. Der sollte umkehren. Der sollte heute kommen zur Aussprache, damit er heute sein Leben festmacht bei diesem Herrn Jesus Christus. Das ist das Evangelium der Rettung. Es ist uns allen angeboten. Entscheiden müssen wir selber. Und das in Freiheit. Wir wollen unserem Herrn danken, dass er uns diese Möglichkeit der Rettung so anbietet. Wir wollen aufstehen und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass uns deine Liebe so umgibt, dass du alles daran gesetzt hast, dass das, was im Sündenfall kaputt ging, wieder korrigiert werden kann, dass wir zurückkommen können zu dir, weil du deinen Sohn hast kreuzigen lassen, weil dein Sohn für uns gestorben ist. Herr Jesus, wir sagen dir Dank, dass du es für uns getan hast. Du warst der Einzige, der dazu in der Lage war, uns zu erretten. Und du hast es wirklich getan. Dir gilt unser Dank. Ich möchte dir danken für alle, die in diesen Tagen ein Ja zu dir gefunden haben und die unbeschreiblich reich geworden sind, weil ihnen eine ganze Ewigkeit gehört. Ich bitte dich heute am letzten Abend, Herr Jesus, rufe auch weitere hinzu, die das erkannt haben, worum es geht, dass wirklich Himmel und Hölle zur Debatte stehen, dass ewiges Leben oder ewige Verlorenheit zur Entscheidung anstehen. Gib, Herr Jesus, dass wir an deinem guten Angebot nicht vorübergehen, weil du uns ganz persönlich meinst. Du hast uns wirklich lieb und du kennst uns, du hast uns geschaffen und du möchtest, dass wir einmal in Ewigkeit bei dir sind. Herr, hilf du einem jeden, der jetzt noch schwankend ist und nicht weiß, wie er handeln soll, damit er sich ganz für dich entscheiden kann. Herr, wir sagen dir Dank, dass du unter uns der Handelnde bist. Amen.
Hilfe.